Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Inseln der Freiheit. Professor Dr. Johann Friedrich Hartle von der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe sprach am 1. April 2019 über Freiheit und digitaler Populismus zu den Arbeiten von Natalie Bookchin.
Vielen Dank, das ist immer sehr nett, wenn man so eingeleitet wird. Und ich habe an mir selber und an anderen beobachtet, wenn sie so vorgestellt werden, dass sie dann immer so ein bisschen skeptisch gucken und nicken, ob das denn so stimmt. Und obwohl das sachlich, also dass dieselben Dinge stehen in meinem Lebenslauf und sachlich ist das sicher korrekt, trotzdem bleibt so diese Spalte zwischen Darstellung oder Repräsentation und dem, was man an sich selbst erfährt. Ich hoffe, dass ich diese Spalte einigermaßen überbrücken kann im Laufe meines Vortrags. Aber wie gesagt, vielen Dank für diese freundliche, feierliche Einleitung. Also ja, ich bin sehr dankbar, hier am schönen Bodensee eingeladen zu sein und werde diese Einladung zum Anlass nehmen, einige lose Gedanken zu entwickeln, die mich seit längerer Zeit beschäftigen, die ich aber noch nicht so richtig habe ausarbeiten können. Also ich hoffe einerseits, dass ich am Ende dieses Abends etwas schlauer bin als in diesem Augenblick und dass Sie mir dabei helfen. Und andererseits hoffe ich, dass Sie mir erlauben, dass ich in gewisser Vorläufigkeit meine Gedanken hier entwickle und mich in dem Sinne vor allem auf die Diskussion freue. Also ich werde nicht einfach als Experte zu Ihnen sprechen, weil ich mit der Gründlichkeit, die es für einen Experten bedarft hätte, das Thema gar nicht habe ausarbeiten können. Aber ich glaube, ich kann Sie schon beschäftigen für die nächste Dreiviertelstunde. Der Begriff der Freiheit ist in seiner gängigen Verwendung ja eng mit der liberalen politischen Tradition verknüpft und im Alltagsverständnis ist er wahrscheinlich vor allen Dingen an die Schlüsselthemen des Liberalismus gebunden, nämlich den Schutz des Eigentums, Marktfreiheit, dann aber auch Religions- und Meinungsfreiheit, Versammlungs-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit. Und diese Freiheiten sind ja in Deutschland seit 70 Jahren durch die in der Verfassung eingeschriebenen Grundrechte geschützt. Im Mai dieses Jahres feiern wir in Karlsruhe dieses Jubiläum. Großes Fest, kommen Sie alle nach Karlsruhe. Die HFG wird auch aktiv daran mitwirken. Und so wie ich Sie verstehe, geht die Vortragsreihe durchaus auch von einer Krise des Liberalismus aus, die sich unter anderem in den massiven Erfolgen rechtsnationalistischer politischer Strömungen manifestiert. Ich vermute also, oder interpretiere auch die Ankündigung, in dem übergeordneten Titel der Vortragsreihe eine versteckte These, nämlich die These, dass sich die Teilautonomie kultureller Institutionen als eine Art Schutzmechanismus für liberale Gesellschaften verstehen lässt. Insofern ist die Diskussion der institutionellen Inseln der Freiheit auch an die Diskussion der verfassungsmäßig garantierten Kunstfreiheit gebunden, die ja als eine institutionelle Autonomie wesentlich mit der Konstitution des modernen Kunstbegriffs zu tun hat. So viel in aller Abstraktheit vorweg. Mir geht es in diesem Zusammenhang oder vor diesem Hintergrund um eine strukturelle Affinität, also eine Strukturbeziehung zwischen künstlerischer Praxis und der Frage nach Freiheit oder allgemeiner gesprochen zwischen Kunstautonomie und der Frage nach allgemeinen bürgerlichen Freiheitsrechten. Man könnte vielleicht formulieren, wenn sich die Kunst mit sich selbst beschäftigt, dann lotet sie die Potenziale ihrer eigenen Freiheit aus, weil diese aber die Frage nach gesellschaftlicher Freiheit beinhaltet, ist die Auseinandersetzung der Kunst immer auch eine Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Form, unter der sie möglich ist. Also Kunst beschäftigt sich, wenn sie sich mit sich selbst beschäftigt, immer auch mit der Gesellschaft, unter deren Voraussetzungen das, was sie tut, möglich ist. Künstlerische Auseinandersetzungen mit gesellschaftlicher Freiheit sind umgekehrt dann auch selbstreflexiv, ja? So wie Selbstreflexivität auch eine Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Form ist, innerhalb derer man operiert. Ich möchte die Frage nach Freiheit in den Künsten in ungefähr dieser Weise zur Diskussion stellen, ihr aber einen etwas anderen methodischen Kniff geben, indem ich sie nämlich mit gesellschafts-, medien- und technologietheoretischen Überlegungen überblende. Mir erscheint Freiheit insofern weniger als eine rechtlich oder institutionell gesicherte und auch nicht als eine bloß formale Autonomie, ja, also formale Autonomie im Sinne dessen, was die Künste dann tun, wenn sie sich mit autonomen Formprozessen beschäftigen. Gesellschaftliche und künstlerische Freiheit ist immer auch an die kritische Reflexion von Unfreiheit gebunden oder, wie Adorno in der negativen Dialektik formuliert, eine für mich sehr wichtige und sehr schöne Formulierung, die die nämlich vor dem Missverständnis bewahrt, dass man Freiheit als etwas Substanzielles versteht, was immer schon da wäre oder was man wie Eigentum mit nach Hause tragen kann. Ja? Adorno formuliert, ganz kurzes Zitat, Freiheit ist einzig als bestimmte Negation zu fassen, gemäß der konkreten Gestalt von Unfreiheit. Zitat Ende. Ja, also Freiheit ist sozusagen immer nur in der Auseinandersetzung mit den konkreten Formen von Fremdbestimmung und Heteronomie zu denken. Und das gilt, wie ich meine, für die Kunst ebenso wie für die Gesellschaft. Ich werde in diesem Sinne unter Zuhilfenahme von Videoarbeiten von Natalie Bookchin, über die ja im Übrigen auch Karen Vandenberg Gehaltvolles geschrieben hat, einige Überlegungen zum Zustand des Politischen unter Bedingungen von Selbstrepräsentationen in digitalen Netzwerken sagen. Die Arbeiten von Natalie Bookchin verweisen in mehrfacher Weise auf die gesellschaftliche Krise des Liberalismus, über die Krise, wenn Sie so wollen, der Ideologie der Freiheit, die dann in Natalie Bookchins Arbeiten auch medientheoretisch zugespitzt ist. Also Freiheit und die Krise der Freiheit werden hier sozusagen medientheoretisch auf zugespitzte Weise diskutiert. Das besondere Interesse meines Vortrags wird die Frage sein, inwiefern wir in digitalen Kommunikationsforen eine Verhärtung sozialer Strukturen vorfinden, die ihrerseits aus einem verengten Verständnis von Freiheit hervorgehen und im Effekt auch die Krise des Liberalismus zum Ausdruck bringen. Einfach gesagt wird mich die Frage beschäftigen, ob und inwieweit Freiheit, die Freiheit, Lebensverhältnisse frei zu gestalten, unsichtbaren oder fetischisierten, das heißt in ihrer Selbstläufigkeit verhärteten, ja, technologischen Voraussetzungen entgegensteht. So, aber jetzt zu den tatsächlichen Arbeiten und Arbeitsweisen von Natalie Bookchin. Die New Yorker Videokünstlerin hat in einer Reihe von Videomontagen und Videoinstallationen die verschiedenen Formen von Selbstrepräsentation und Videoblogs, ab jetzt Vlogs, auf Internetportalen wie YouTube untersucht. Und dabei hat sie gewissermaßen im Sinne vergleichender Bildanalyse Muster und Regelmäßigkeiten herausgearbeitet und orchestriert, sodass sich immer wieder Parallelstrukturen, Gleichklänge, man könnte fast sagen Choräle ergeben. Es sind diese Muster und Regelmäßigkeiten, die ihre Arbeit besonders interessant machen, weil sie auch untergründige Logiken der Vergesellschaftung und der Vermassung offenlegen, wie sie sich in sozialen Netzwerken manifestieren. Einschlägig, damit Sie auch gleich etwas Anschauungsmaterial bekommen, in Ihrer Videomontage Mars Ornament von 2009. Let's call kommen zurück. Ja, in Mars Ornament von 2009 werden also eine Reihe von Made-for-the-Internet-Performances zusammengestellt, in denen überwiegend junge Frauen in privaten Räumen vor der Kamera für ein anonymes Publikum, idealerweise ein Massenpublikum, also für das Internet tanzen. Die Wohnräume, die auf diese Weise zutage treten, sind einfach Working- oder Lower-Middle-Class-Households. Der gesamte Film versammelt parallele Spannungsentwicklungen, die sich aus Vorbereitungen, informellem Herumlaufen, Pirouetten und Sprüngen, aus der Verlangsamung und Beschleunigung von Bewegungen etc. ergeben. Und durch die Parallelisierung der entsprechenden Performances stellt die Künstlerin auch aus, inwieweit die individuellen Selbstinszenierungen Figuren wiederholen, die ihrerseits dann keineswegs so individuell sind, weder in den eingeübten Moves, noch in der Nutzung privater Wohnräume als Bühne, noch in der konkreten Adressierung des anonymen Publikums durch die Orientierung der Kamera etc. Der Titel Mars Ornament spielt auf einen Text von Siegfried Krakauer an, Das Ornament der Masse von 1927, ein Text, der dem weiteren Zusammenhang der Entstehungsgeschichte der kritischen Theorie zuzurechnen ist. In seinem Text hatte Siegfried Krakauer unter anderem das Phänomen der Tiller Girls diskutiert, einer Tanz- und Revue-Truppe der 20er Jahre. Krakauer interessierte sich nun für die quasi mythische, nämlich eben ornamentale Struktur der Anordnung der zahlreichen Beine und Arme, die im rhythmisierten Gleichklang einen Bildcharakter gewonnen haben. Was für die Deutung der Arbeit von Natalie Bookchin interessant ist, ist nicht nur der gleichfalls ornamentale oder zumindest synchronisierte Charakter der individuellen Tanzperformances vor dem Computerbildschirm. Interessant ist vor allem der Hinweis auf den Zusammenhang zwischen ökonomischer Standardisierung und kultureller Standardisierung, der in Krakauers ursprünglichem Text als Zentralthese gegeben war. Krakauer interessierte sich vor allem für die Art und Weise, wie sich die Standardisierung der fordistischen Massenproduktion, Fließbandarbeit, denken Sie an die berühmten zwei Schraubenschlüssel in Modern Times, Charlie Chaplin, ja sozusagen die standardisierten Bewegungsabläufe in der fordistischen Fließbandarbeiten, also der rationalisierte Gleichklang von Armen und Beinen am Fließband, der sich noch ins Freizeitverhalten, in die Kultur des Entertainment fortgeschrieben hat. Krakauer schreibt, das ist ein langes Zitat, das mir aber wichtig ist, der Produktionsprozess läuft öffentlich im Verborgenen ab. Was auch interessant ist, ist sozusagen etwas von öffentlicher Relevanz, was gleichzeitig den Bereich der Sichtbarkeit, also den Bereich der unmittelbaren politischen Verhandlungen, der gesellschaftlichen Gestaltung enthoben ist. Jeder erledigt seinen Griff am rollenden Band, übt eine Teilfunktion aus, ohne das Ganze zu kennen. Gleich dem Stadionmuster steht die Organisation über den Massen, eine monströse Figur, die von ihrem Urheber den Augen ihrer Träger entzogen wird und kaum ihn selbst zum Betrachter hat. Also es gibt sozusagen einen anonymen Beobachter. Sie ist nach rationalen Grundsätzen entworfen, aus denen das Taylor-System, also das, sagen wir mal, wissenschaftliche System der Optimierung von Produktionsabläufen unter Bedingungen der Fließbandproduktion, nur die letzte Folgerung zieht. Den Beinen der Tiller Girls, also denken Sie an so Can-Can-Tänzerinnen und so weiter der 30er Jahre, entsprechen die Hände in der Fabrik. Über das Manuelle hinaus werden auch seelische Dispositionen durch die psychotechnischen Eignungsprüfungen zu errechnen gesucht. Es geht hier natürlich vor allem um den Taylorismus, also das Taylor-System der Optimierung von Produktionsabläufen, aber sozusagen auch als eine psychische oder sogar ideologische Normierung, die damit implizit über das Produktionssystem sich in die Lebensabläufe der Einzelnen einschreibt. Und Lebensabläufe heißt ja immer auch die Freizeit- und Kulturgestaltung. Das Massenornament ist der ästhetische Reflex der von dem herrschenden Wirtschaftssystem erstrebten Rationalität. Ja, also das ist sozusagen die zugespitzteste, thesenhafteste Formulierung aus Krakauers Text, auf die offenbar in der einen oder anderen Weise möglicherweise zumindest angespielt ist, wenn Natalie Bookchin diese Arbeit Mars Ornament nennt. Entscheidend an Krakauers ursprüngliche Analyse, ebenso wie an Bookchins Mars Ornament, ist der Hinweis, dass kulturelle und ästhetische Standardisierung auch dann noch stattfinden, wenn keine direkte politische Kontrolle durch sogenannte totalitäre Regime ausgeübt wird. Das Massenornament umfasst also nicht nur die faschistischen Reichsparteitage und die Stadienchoreografien der staatssozialistischen Regime, es weiß sich auch unter Bedingungen westlicher Demokratien zu realisieren. Bookchin scheint diese Entwicklung nun in Analogie unter zeitgenössischen ökonomischen und medialen Bedingungen zu beschreiben, an die Stelle des Massenornaments der Showgirls, der Tillergirls, des Fordismus, tritt das postfordistische Massenornament an den Bildschirmen, Ausdruck einer gesellschaftlichen Situation, die ungesicherte, prekäre Arbeitssituation mit einem erhöhten Maß, und das ist das eigentliche Argument, an verinnerlichter Anpassung an die impliziten Direktiven der ökonomischen Verwertung paart. Wie gesagt, interessant sind an dieser Analogie 27, 2009 vor allem dreierlei Aspekte. Erstens verweist die Anspielung auf Krakauer, der Hinweis auf die Beziehung zwischen fordistischer und postfordistischer Kulturproduktion, auf den gemeinsamen engen Zusammenhang von den manifesten Prozessen der ökonomischen Verwertung und ihrer Verlängerung in den Bereich der Freizeit- und Unterhaltungskultur hinein. Dabei tritt zweitens als sinnfälliger Unterschied zugleich hervor, dass sich die kollektive Dimension nicht länger durch die Gruppeninszenierung vor den Augen eines kollektiven Publikums vollzieht, vielmehr erstreckt sich das Prinzip der Masse als eine unsichtbare Verknüpfung individueller Inszenierung für überwiegend individuelle, vor allem aber abwesende und anonyme Betrachter. Ausdrücklicher als bei Krakauer haben wir es in Bookchins Arbeit mit verinnerlichten und nicht mehr öffentlich ausgestellten Mechanismen der Subjektivierung zu tun. Drittens suggeriert Krakauers Ursprungstext in der Aktualisierung durch Bookchin eine subtile mediale Anordnung, ein untergründiges Dispositiv, das nicht so sehr durch offene und öffentliche Praxis oder Praktiken gelenkt werden kann, sondern in die intimsten Privatzonen der Individuen hineinwirkt. An die Stelle des Revue-Theaters, des Kinos oder des Stadions tritt der Privatraum, das Schlaf- oder Wohnzimmer und das in diese Privatzone hineingezogene elektronische Auge der Öffentlichkeit. Dieser dreifache Kontrast, der Bookchins Arbeit zu einer besonders scharfen Analyse der postfordistischen Situation werden lässt und auch seine medialen Dispositive akzentuiert, ist das, was, glaube ich, aus dem Rekurs auf Krakauer in besonderer Deutlichkeit hervorgeht, gerade im Kontrast zu dem, was einmal Fordismus geheißen hat. Immerhin ist der Begriff des Postfordismus ja ausdrücklich durch die Mechanismen der Selbstausbeutung gekennzeichnet, der kreativen Arbeit am Verwertbaren selbst, die jegliche Unterscheidung von privat und öffentlich, von Arbeit und Freizeit unterminieren, dann noch die Performance in die Privatwohnung hinein verlagerten Arbeitsplatz, dem erweiterten Zusammenhang der ökonomischen Verwertung dient. Also sozusagen keine immaterielle Arbeit in den sozialen Netzwerken, nicht in der einen oder anderen Weise auch dazu beiträgt, dass man als verwertbares Individuum eine gesellschaftliche Rolle spielen darf. Die Selbstproduktion am eigenen Computer trägt immer auch die eigene Optimierung als potenzielle Arbeitskraft zur Schau, im Lichte einer unendlich, das heißt unendlich flexiblen und unendlich unübersichtlichen Joblandschaft. Der Begriff der Performance ist hier auf interessante Weise ambivalent. Im Lichte der zentralen Schriften der Frankfurter Schule, vor allem von Herbert Marcuses Eros and Civilization, erhält er eine doppelte Bedeutung. Was nämlich im Deutschen schlicht als Leistungsprinzip übersetzt ist, heißt im englischsprachigen Original bei Herbert Marcuse Performance Principle und suggeriert damit bereits den Showcharakter einer erweiterten Kultur allseitiger Leistungsbereitschaft. Marcuse formuliert: The performance principle, which is that of an acquisitive and antagonistic society in the process of constant expansion. Und dieser Aspekt der Expansion ist, glaube ich, ganz wichtig, um dann auch die weitere Entwicklung sozusagen postfordistischer Verwertung zu verstehen, die eigentlich erst 20 Jahre nach Erscheinen des Textes von Herbert Marcuse eine Rolle zu spielen beginnt. Presupposes a long development during which domination has been increasingly rationalized. Control over social labor now reproduces society on an enlarged scale and under improving conditions. Und die Zentralthese in der Analyse des Postfordismus wäre dann ja, dass diese verbesserten Bedingungen solche sind, die sozusagen ganz internalisiert wurden als Mechanismen der Selbstausbeutung oder der Gouvernementalität. Mit anderen Worten, das Prinzip allgegenwärtiger Performance steigert die Anpassung an die Vorgaben ökonomischer Verwertbarkeit, der ökonomischen Rationalisierung. Das sind die Merkmale, die Herbert Marcuse 1955 als die Prinzipien des modernen Kapitalismus beschreibt. In den Jahrzehnten der gesellschaftskritischen Theoriebildung wurde stark auf die Erweiterung dieser Logik im Bereich individueller Lebensführung hingewiesen. Diese Verinnerlichung in letzter Instanz anonymer Prozesse der Vergesellschaftung verweist auf Prozesse, die nicht durch offene Zwänge oder explizite Direktiven funktionieren. Das sind exakt die Formen der Subjektivierung, die einer auf Prekarität und Selbstausbeutung basierten Ökonomie entgegenstehen. Und das muss natürlich nicht heißen, dass das nicht auch lustbesetzt wäre und dass es nicht auch Abweichungspotenziale gäbe. Aber erstmal ist ja das Moment der Vermassung und der ornamentalen Vermassung als eines nicht reflexiven Prozesses in Bookchins Arbeit wesentlich. Dass bis in die 1990er Jahre von affirmativen Soziologen, Beck und Giddens und andere, gepriesene Prinzip der Individualisierung wird damit natürlich auch sehr stark relativiert. So viel Freiheit des Individuums gibt der Postfordismus nämlich gar nicht her. Der erhöhten Unsicherheit im ökonomischen Feld, die mit der Freiheitsideologie im ökonomischen Feld geschaffen wurde, korrespondiert tatsächlich nicht etwa erhöhte Differenzierung der Lebensstile, sondern eine erhöhte Anpassung an imaginierte Erwartungen, eine erhöhte Verinnerlichung von ökonomischer Kontrolle. Informelle, digitale Formen der Wertproduktion steigern einerseits das Freizeitverhalten zu einer unmesslichen Gewinnquelle für die Big Five im digitalen Feld, Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook und Amazon. Vor allem aber orientieren sie individuelles Freizeitverhalten zunehmend an mittelbar ökonomisch gerichteten Formen der Selbstoptimierung. Die Aufmerksamkeitsökonomie ist nicht etwa noch ein System neben dem System der eigentlichen Ökonomie. Sie bleibt an die manifeste Realität der Verwertung gebunden. Jeder Kreative weiß davon zu berichten. Diese Aushöhlung der Bereiche der Selbstbestimmtheit, die der klassische Liberalismus zu einem weiten Teil in die Privatzone verbannt hatte, stellen das Prinzip der individuellen Freiheit aber auch in Frage. Wo kulturelle Selbstbestimmtheit durch subtile Mechanismen der Standardisierung unterhöhlt wird, da wird die Idee der individuellen Freiheit auch problematisch. Und das ist nicht nur ein allgemein gesellschaftliches Thema, so wie Freiheit als Gegenstand der Kunst, so wie ich eben annehme, nie nur ein abstraktes Thema oder ein Issue unter vielen ist. Künstlerische Arbeit ist in besonderem Maße prekäre und informelle Arbeit, die sich als Arbeit an der eigenen Subjektivität unermesslich in die Zonen des Privaten einschreibt. Die dauerhafte Performance, die den Prinzipien der Aufmerksamkeitsökonomie verpflichtet bleibt, ist eben auch potenziell oder zumindest als Bedrohung ein Medium der Standardisierung. Interessante Kunst enthält immer auch ein implizites, mindestens implizites Statement dazu, was Kunst unter den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen ist und wie sie sich artikuliert. Natalie Bookchins Mass Ornament präsentiert also auch die Kunst selbst als ein Massenornament oder als ein reflexives Verhalten zu den Ornamentierungen der Masse, als Symptom subtiler Standardisierung in Zeiten von kultureller Selbstoptimierung. Die bis hierhin noch weitgehend vergnügliche und vergnügte, in beinahe allen Details auch mit den Performern solidarische Arbeit Mass Ornament suggeriert mit der Orchestrierung, der formalen Suggestion von Gleichklängen und Analogien, von subkutanen kollektiven Choreografien auch, dass sich Kollektivität in letzter Instanz als eine formale Frage darstellt, als eine Frage, die sich sozusagen formal arrangieren lässt. Durch die mediale und ökonomische Struktur erfolgt diese Anordnung von Gemeinsamkeit gewissermaßen in unsichtbarer und damit aber eben auch normalerweise in nicht reflexiver Form. Durch die künstlerische Arbeit wird diese Form der Gemeinsamkeit auch auf die Ebene der Sichtbarkeit gehoben und damit zu einem potenziellen Gegenstand politischer Gestaltung. In einer zweiten Arbeit aus dem Jahre 2009 zeige ich einen Teil daraus, nämlich Laid Off, der Name der gesamten Arbeit ist Testament, das ist eine Reihe von Filmen, kommt diese Dimension der Orchestrierung, kommen diese positiven Dimensionen der kollektiven Anordnung fragmentierter und nur scheinbar individueller Lebensläufe noch deutlicher zum Ausdruck. Ich hoffe, dass ich es diesmal gelernt habe. Ja, hier ist es.
For today, I am in a new phase in my life.
I went into work.
Like any other day.
And my clock-in card is missing.
And so my manager comes up to me.
My boss directly called me into an office.
My boss is calling me in the office and said, why talk to you?
And I wasn't sure what was going on.
I was expecting something bad to happen.
And basically, one of the larger people in the company and someone from human resources was there.
And next thing you know, the hiring manager walked in.
And he started off with, well, this is a part of the job I really don't want.
And I'm like,
you
What the fuck? What's going on? You firing me? No.
He says, yes, we've got to.
And they were like,
Ralph's not making enough money.
We're really sorry.
When does it start?
You're a really great worker, but unfortunately,
the business has not been good. The guys have been sitting around the shop.
Just sit around
in large numbers.
People that were walking by to come over, and then they finally, the owner cut everybody's hours down to like nothing.
And myself and a lot of other people.
My center and the other center, and
my entire department was officially
laid off,
which is it's not a good thing
due to financial reasons.
The
company is going out of business.
My position at work.
My position became redundant.
No more.
My company got rid of the position.
I've been removed from my duties.
Suspended, whatever, fired, whatever, what do you use?
They're outsourcing my job.
I have been working at that place for 9 years.
10 years.
2 years.
8 months.
6 years.
8 years. 4 years.
35 years.
2.5 years.
Since I was 16, December of 06. And it was just like, wow.
As you can imagine, this canvas is a total show.
I'm in shock.
As I've been there 3 months, I've never once had anybody sit me down and say they were happy with the quality of my work or the speed at which I was working.
I feel betrayed.
The way I conducted myself.
I feel betrayed.
How I dealt with people, etc.
It was very shocking. I didn't realize it was coming. Some people were aware of it kind of happening.
I just didn't expect it to be so sudden.
So, some good news. I'll get a chance to now work on my skills to pursue what I really want.
And right now, you know, I feel kind of liberated.
I think it's positive.
I feel pretty good about my situation.
I was kind of excited to get the hell out of there.
We're kind of looking forward to have a little
time. Oh, my hands to make
more time to laze around the house, clean
stuff around the house.
I think I haven't had enough time to be reckless.
Spend with my yard, Cindy and Mike.
Maybe a good little vacation.
Like a YouTube video.
I might as well make some videos.
Do video blogs. We'll see.
I don't know. I guess we'll see. Monday, I'll go to the Virginia Employment Commission, and I'm going to start
looking for a new job.
I'll probably get a better job. Along with 600 others that will be also trying to find a job.
So yeah, now I'm fighting for my life, basically.
I could use your prayers for another job.
To say some asshole on top of his part.
I don't know what God has planned right now.
Still got his Mercedes and his £1 million.
I'm just trusting that.
Hopefully they'll let me stay on as a company driver. So, anyway, folks,
anyway,
that's my story. That's about it.
And myself and a lot of other people
knocking on my door want money. That's about it. Anyway, I'm going to turn this camera around, so I'm going to stop.
Auch in dieser Arbeit ist die Analogie zwischen dem Interbellum und der Gegenwart virulent. Laid off versammelt die YouTube-Berichte von Menschen, die ihren Job verloren haben und in struktureller Einsamkeit, in Autos oder alleine auf Sofas oder in Wohnzimmern, ihren Erfahrungsbericht in die Leere der Kamera hineinsprechen, häufig, wie gesagt, während des Autofahrens. Das Jahr 2009 ist dabei auch das 80. Jubiläum der großen Wirtschaftskrise von 1929, des Schwarzen Freitag und der damit verbundenen Effekte einer flächendeckenden Vernichtung von Lebensperspektiven und ökonomischer Sicherheit für viele. Bookchins Arbeit besteht vor allem darin, Parallelen in den Inhalten, den Formulierungen, den Inszenierungen zu arrangieren und auf diese Weise einen Choral zu orchestrieren, der sich ursprünglich als lose und nicht koordinierte Versammlung von einzelnen und isolierten Stimmen und in Schicksalen präsentiert. Es ist diese Geste, mit der Natalie Bookchin auch die aktiv politische Dimension des Mediums, der Selbstdarstellungsplattform und des Vloggens thematisiert. Medium bedeutet Mitte, Mittel, aber auch Öffentlichkeit oder Gemeinwohl. Als Vermittlung impliziert es auch die Artikulation der Res Publica, der gemeinsamen Sache, die nur in der Kommunikation zu sich selbst findet. Bookchin komponiert mit unterschiedlichen Nuancen und Akzenten kollektive Formen aus scheinbar isolierten Individuen. Ungeachtet dieser hoffnungsvollen Dimension der Vermittlung von Einzelten, Vereinzelten und in ihrer existenziellen Verletzlichkeit auch jeweils isolierten Schicksalen, bleibt die Struktur des Mediums aber wesentlich dieselbe wie auch in Mars Ornament. Es sind Einzelberichte, die sich auch als solche präsentieren. ihre Gemeinsamkeit bleibt ihnen selbst verborgen und muss eben nachträglich hervorgehoben werden. Liberalismus, die Rhetorik der Freiheit, bedeutet im ökonomischen Feld vor allem die Freiheit von ökonomischen Vertragsbeziehungen, denen auch offene Gewaltverhältnisse wie Arbeitsbeziehungen oder der Verbrauch von Naturressourcen zugerechnet werden. Im Bereich der Arbeitsbeziehungen suggeriert solche am Freiheitsbegriff orientierte Marktrhetorik die freie und gleiche Beziehung von Vertragspartnern, die sich als je Einzelne auf dem Markt begegnen. Tatsächlich aber verschleiert diese Rhetorik die tatsächliche Hierarchie zwischen Lohnabhängigen und Kapitaleignern. Erstere haben in der Regel nämlich nicht einfach die Wahl, ein Vertragsverhältnis einzugehen oder aufzukündigen. Es geht mit dem Lohnverhältnis ja immer auch um die harten materiellen Voraussetzungen des Überlebens. Zugleich verschleiert diese auf Vertragsfreiheit basierte Freiheitsrhetorik, während sie in die Rhetorik der Freiheit auch die Suggestion der freien Gestaltung von Lebensverhältnissen einschummelt, dass sich Vertragspartner als je Einzelne gegenüberstehen, ungeachtet der tatsächlichen Klassenrelationen und der damit einhergehenden Mehrheitsverhältnisse. Das Vertragsverhältnis produziert Lohnabhängige als vereinzelte, abhängige Individuen. Diese Vereinzelung ist durch die der Marktökonomie zugrunde liegende Eigentumsstruktur einerseits real, andererseits ist sie angesichts der Potenziale gesellschaftlicher Solidarisierung, der horizontalen Solidarisierung von Lohnabhängigen, auch Schein. Gesellschaft, kollektive Freiheit kann sich immer auch anders artikulieren. Es ist diese Form der Vereinzelung, der gesellschaftlichen Entsolidarisierung, die sich auch in das Medium eingeschrieben hat, dessen immanente Logik die Videomontagen und Installationen von Bookchin artikulieren. Denn ohne die analytische Arbeit von Bookchin ist das Vloggen erst einmal das direkte Gegenteil von Gewerkschaftsarbeit und horizontaler Solidarisierung. Social Media setzen in erster Instanz Individuen, Atome voraus, die je einzeln auch hinter ihren Bildschirmen und Kameras sitzen, um dann ex post Gehör zu finden und sich in der Selbstperformance der Inszenierung als Entrepreneur oder Ich-AG in der Aufmerksamkeitsökonomie erst wieder auf Gesellschaft zu beziehen. Diese Struktur hat Guy Debord in Die Gesellschaft des Spektakels besonders eindringlich beschrieben. In Paragraph oder Aphorismus 28 heißt es, und ich finde, es ist eine geniale Formulierung, die sozusagen die interne soziale Struktur unter anderem auch von Social Media hervorragend auf den Punkt bringt, aber es spielt eben auch auf die Struktur des Autos und des Fernsehers an, als eines räumlichen Dispositivs, das erstmal die Trennung der Individuen voraussetzt, ja, im gepanzerten Blech oder eben hinter dem Bildschirm als je Einzelner. Das auf die Vereinzelung gegründete Wirtschaftssystem, das ist ungefähr das, was ich mit Marktfreiheit und Vertragsbeziehungen angedeutet habe, ist eine zirkuläre Produktion der Vereinzelung. Also es produziert Vereinzelung, die wiederum als Vereinzelung in das Wirtschaftssystem legitimierend zurückwirkt. Die Vereinzelung begründet die Technik und der technische Prozess vereinzelt rückwirkend. Also das ist, glaube ich, das eigentliche Argument, was man mit Natalie Bookchin entwickeln kann, dass wir eine aus bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen hervorgehende Medientechnologie vorfinden, die ihrerseits legitimierend auf dieselbe gesellschaftliche Voraussetzung zurückwirkt. Alle durch das spektakuläre, gut, das ist jetzt eben Debords Rhetorik, durch das spektakuläre System ausgewählten Güter, vom Auto bis zum Fernseher, bis zur Webcam würde ich hinzufügen, sind auch seine Waffen, um beständig die Vereinzelungsbedingungen der einsamen Massen zu verstärken. Und das ist, glaube ich, auch noch eine wichtige Anspielung, wenn von den einsamen Massen die Rede ist, dass nämlich sozusagen von einer potenziell autoritären Struktur nachträglich organisierter sozialer Atome gesprochen wird. Ähnlich wie im 18. Brumaire von Louis Bonaparte, von Karl Marx, wo er davon spricht, dass die Parzellbauern ungefähr so funktionieren wie ein Sack Kartoffeln. Sie können nachträglich sozusagen zu einer Gemeinschaft zusammengefügt werden, haben aber in sich sozusagen kein Selbstorganisationspotenzial und keine solidarische Logik. Ja? Das Spektakel findet immer konkreter seine eigenen Voraussetzungen wieder. Also es produziert sozusagen das, woraus es sich selber wieder legitimiert. Debords Aphorismus 28 beschreibt die in die ökonomische Struktur eingeschriebene Ideologie als Formprinzip materieller Güter und betont damit zugleich die ideologische Kraft dieser Güter selbst. Im Auto, im Fernseher schreibt sich die Struktur der Vereinzelung fort. Seine ebensolche Struktur zeigt sich primär auch das Dispositiv der sozialen Kommunikation in sozialen Netzwerken. individuelle Entrepreneurs der Aufmerksamkeitsökonomie, die erst ex post zu gesellschaftlichen Individuen werden. Das ist, glaube ich, die Wiederholung der Formulierung, die ich schon mal hatte, aber es geht sozusagen um diese Struktur der nachträglichen Vergesellschaftung. Die kunsttheoretisch eigentlich relevante Frage in Bookchins Laid Off oder Testament ähnelt nun derjenigen, die sich an Mass Ornament entzündet. Wie verhält sich die Kunst in einem sozialökonomischen Kontext, dessen wesentliche ideologische Voraussetzung der Mythos der Self-Made Biography, der individuellen Autorschaft, aber damit auch der Vereinzelung ist? Wie verhält sich die künstlerische Arbeit zudem zu den medialen Voraussetzungen, in denen sich diese Struktur fortwährend reproduziert? Bookchins Arbeit entkommt der Figur individueller Autorschaft zwar offensichtlich nicht. Wir haben es immer noch mit einer einzelnen Produzentin zu tun, es ist kein Künstlerkollektiv. Und sie schreibt damit durchaus auch den Mythos selbstgestalteter Lebensperspektiven fort, dessen kontinuierliche Bestätigung zu den wesentlichen ideologischen Funktionen von Kunst zählt. Dennoch bleibt ihre Arbeit sowohl formal als auch inhaltlich an der Demontage von Individualitätsillusionen orientiert, die sich eben mit trügerischen Freiheitsbegriffen verbindet. Ihre Kunst verhält sich durch Konzertierung, Orchestrierung und Montage formal zu der Frage, wie man sich zu den Aggregatzuständen des Kollektivs verhalten kann. Sie öffnet Perspektiven, wie kollektive Praxen zu denken und zu artikulieren sind, jenseits der Strukturen, die durch die ökonomische und digitale Kommunikation bereits präformiert sind. Damit legt sie auch die Komplizenschaft künstlerischer Arbeit mit der antagonistischen Aufmerksamkeitsökonomie offen, die in der Orchestrierung geteilter gesellschaftlicher Erfahrung damit auch eine potenzielle Gegenperspektive findet. Das ist zugleich die große optimistische Erzählung und der größte Optimismus, mit der sowohl Bookchin teilweise operiert und mit der auch das Internet seit den 1990er Jahren angepriesen wurde. Oder eigentlich seit 1968 mit dem berühmten Text von Bzezinski, aber das ist eine andere lange Erzählung. Dass das Internet Menschen, Erfahrungen, Informationen, Wissen und demokratische Hoffnungen zusammenbringt. Die Struktur netzbasierter Öffentlichkeit wurde Vielfalt als Garant für Demokratisierung und für den zivilgesellschaftlichen Aufstand gegen jegliche Formen von Tyrannen interpretiert. Der arabische Frühling war nach gängiger Ideologie eine reine Twitter-Revolution und 2010 wurde das Internet sogar für den Friedensnobelpreis vorgetragen. Jewgeni Morozov hat in seinem Buch The Net Delusion diese Hoffnung umfassend zusammengefasst und auch konterkariert. Und spätestens seit 2016 glaubt kaum noch jemand an die emanzipatorische Kraft des Internet. Mehr noch als mit Emanzipation und Demokratisierung assoziiert es sich heute mit Big Data, Fake News, Echokammern und in einem Begriff mit digitalem Populismus. Mit den Wahlerfolgen von Trump und Bolsonaro, der politischen Entwicklung in Ungarn, Österreich, Italien, in Sachsen etc. hat sich die Vorstellung, dass das Internet per se ein Garant der Freiheit sei, wirklich überlebt und zudem hat sich die Einsicht etabliert, dass webbasierte Kommunikation dazu in der Lage ist, die strukturliberale Öffentlichkeit massiv zu untergraben. Nach diesen ersten beiden Analysen von Natalie Bookchin zur Logik der Vergesellschaftung in Social Media ist diese Zuspitzung auch der dritte Schritt in ihrer Werkentwicklung. In Now He's Out in Public and Everyone Can See von 2012 nimmt sie die Entwicklung vorweg, die sich mit der neuen Welle identitärer Politikmodelle, dem neuesten Boom faschistischer und nationalistischer Entwicklungen verbinden. Hier übersetzen sich die Strukturen der webbasierten Kommunikation offen in ein dämonisch-verschwörungstheoretisches Szenario proto-faschistischer Ideologie. Der Film ist etwas zu lang, um ihn ganz zu sehen, aber ich versuche mal, einen wesentlichen Teil davon zu zeigen, etwa... Ich rede eigentlich schon viel zu lang, nicht wahr? Aber es liegt auch an den Filmen. Also ich versuche ein paar Minuten davon zu zeigen und dann...
I have the feeling that this could have turned out differently had things not progressed the way that they had. But before we jump to conclusions, we need to make sure we have all
the facts. Go straight to the facts.
Regarding the situation, you know, here are the facts.
April 27th, 2011.
And you can make your own decision.
And this just happened.
Let's talk about it right now.
Let's just look at the facts.
happens to be a black man.
He's no blacker than I am, really. I mean, if you look past skin tone.
I don't know what race you are.
No one knows the first thing about it.
Even his name is a mystery.
That's insane.
What a joke.
It sounds fishy.
Can you explain this?
Anything nowadays could be true.
Please state your full name and place of birth.
Why don't you produce the real,
his actual,
official,
long form,
authenticated,
authentic, original
birth certificates?
What is the problem with that?
It's a fake.
I don't know if it's real or not.
It's such an obvious fake.
I don't think that there is a record.
If there is evidence,
I haven't seen any evidence.
Why not show the evidence?
It is probably a forgery.
He's lying about his name.
No one knows the first thing about him.
Even his name is a mystery.
Here's my birth certificate. Where is yours?
He may or may not be.
Was he born in America?
He wasn't born in the U.S.
Some people are speculating that he was born in Kenya.
I mean, I don't know.
He might have been born in Kenya. He might have been born in Malaysia. He might have been born on a planet Mars.
What a joke.
Think about it. People think that he wanted to turn into some white person.
I mean, he went from a black guy to a white guy.
He's not black. He doesn't know if he's black or white.
He needs to be black.
He's just as much white.
Full white as black.
He is half white. He needs to understand the language of the streets.
He's denying his blackness.
Having more white pigmentation than black.
Like,
this makes me ask.
He is a mask.
What a
fraud.
What type of black
according
man
to him, he's more than
says that he is 56% white, and he's supposed to be a friend of him.
50% of your blood is black and 50% is white.
So he's more of a white guy. He even said so himself.
He never ever intended on embracing us.
You don't consider yourself one of us.
He's not really one of us.
Ah, this guy's one of us.
This usurper came from nowhere.
What's he got to have?
There are a lot of questions.
It makes for a lot of questions.
As to whether he is or he isn't.
That's a very, very critical question. Don't you think the media should be asking questions?
The truth may never be known.
Now, before I go into that, I gotta ask one question. How is it possible that once he got inside his house, police mistook him for a burglar?
In his own house.
Outside his own home.
In his own home.
Ich werde dir noch ein bisschen was dazu sagen. Die weitere Entwicklung ist ganz entscheidend. Man kann das auch sehr schön bei Karen van den Berg nachlesen, wie es dann noch um die Diskussion geht, ob man Rassist sei oder nicht. Und natürlich sei man das nicht. Aber etc. Also es geht um bestimmte Sprachformen und rhetorische Formeln im Umgang mit klassischen, sagen wir mal, Anforderungen an politische Korrektheit oder politische Höflichkeit. Ich zitiere aber jetzt gleich eine kleine Passage aus dem Text von Karen van den Berg, bevor ich dann weitergehe und versuche, ein paar Dinge zu akzentuieren, die mir wichtig sind an dem Film. Also Karen van den Berg schreibt nämlich, Bookchin schafft ein denkwürdiges Panorama einer durch das Internet geprägten Gesellschaft, die durch vage Narrative aus zweiter Hand und, wie die Künstlerin selbst schreibt, durch Kaskaden von Desinformationen, Gerüchten, Verschwörungstheorien und Unterstellungen rassistische Bedrohungsszenarien erzeugt, die sich wiederum in den Echokammern des Internets mit ihren postfaktischen DIY-Broadcasts immer weiter verstärken. Also auch Now He's Out in Public and Everyone Can See ist eine formale Analyse digital vermittelter Sprechmuster, die ihrerseits, die ihrerseits unwillkürliche Massendynamiken erzeugen. Insofern bleibt die Analyse auch hier formal. Weniger um eine bestimmte Ideologie geht es in der Videomontage, aber um eine Struktur der Orientierung, die in dieser Form massiv identitäre Züge trägt und Formen aggressiven Zusammenrottens suggeriert. Das wird vielleicht sogar noch stärker sichtbar, wenn man es weiterguckt. Also einschlägig an dieser Videomontage sind vor allem vier in sich selbst höchst ambivalente strukturelle Elemente. Erstens, sind die Erzählungen von dem offenkundigen Widerspruch geprägt, dass sich auch hier, wie in den beiden anderen Videomontagen, die strukturelle proto-klandestine Vereinzelung von Self-Performern hinter ihren Bildschirmen mit der Orientierung an einem quasi unbegrenzt großen Publikum paart. Für die sozialen Internetatome eröffnet sich Gesellschaft also als ein Abstraktum auf der anderen Seite der Kamera. Die Öffentlichkeit, deren Aufmerksamkeit erstrebt wird, ist dann zugleich Angst und Lust besetzt. Aus der Verunsicherung hinsichtlich der Frage, wer die ersehnte Aufmerksamkeitsmaschine auf der anderen Seite der Kamera überhaupt ist, ergeben sich spezifische Strategien der Selbstinszenierung, kommunikative Effekte von Coolness, Skepsis und Selbstpanzerung. Und Selbstpanzerung soll jetzt einfach mal heißen, achten Sie auf die Sonnenbrillen. Ja? Also gibt mal verschiedene Typen, die könnte man im Einzelnen rausarbeiten. Zweitens kennzeichnet die Erzählung ein hohes Maß an Neid oder richtiger Ressentiment, auch später im Film vor allem, gegenüber den erfolgreichen Spielern der Aufmerksamkeitsökonomie. Während alle Self-Performer an der kommunikativen und medialen Struktur teilhaben, Celebrities zu eben solchen zu machen, wird der Kultur der Celebrities gleichzeitig massiv misstraut. We put them on a pedestal. Only human. Who is he anyway? Ja, also solche Formen von, er sei doch gar nichts Besonderes. Oder sie. Trotz der umfassenden Kultur des Misstrauens gegenüber der spektakelhaften Welt der Celebrities und Polit-Celebrities gilt ihnen also die ganze Aufmerksamkeit, einigermaßen widersprüchlich. Die kommunikativen Strategien von Coolness, Skepsis und Selbstpanzerung können dabei zugleich als eine Art Mimikrie an die scheinbar verachtete Kultur der Celebrities gelten, die nicht die Struktur des Spektakels selbst aufhebt, sondern sie nur unter negativen Vorzeichen wiederholt. Also die Berühmtheiten sind sozusagen deswegen schlecht, weil sie, oder sie werden sozusagen auf eine Weise gleichzeitig als schlecht erklärt und doch kopiert. Diese Struktur des Misstrauens ist drittens dahingehend ambivalent, als dass kontinuierlich nach eindeutigen Zeichen von Wahrheit gesucht wird. So geht der ganze Film ja auch los, mit Verweis auf the facts, the truth. Diese Kultur des Misstrauens hat in sich einen Mehrfachcharakter. Einerseits bringt sie die Ahnung zum Ausdruck, dass die wahren Zentren der Macht unsichtbar bleiben, weil die ökonomischen Machtstrukturen nicht offen dokumentiert sind und the 1%, die ökonomischen Tycoons, jenseits der Kultur des Celebrities weitgehend anonym bleiben. Und damit ist offenbar auch etwas ausgesprochen oder impliziert, was nicht ganz falsch ist. Frederick Jameson hat diese Ambivalenz von Verschwörungstheorien ja seit einigen Jahrzehnten akzentuiert. Verschwörungstheorien sind der paranoide und auch unzulängliche Versuch, aber in der Versuchsstruktur auch legitime Versuch, die komplexe Struktur der gesellschaftlichen Ordnung und der darin wirksamen Machtstrukturen zu erfassen. Die scheinhafte Macht der Vlogger und Self-Performer besteht nun nicht zuletzt in der Illusion, den tatsächlichen Machtstrukturen beikommen zu können. Im Falle von Now He's Out in Public and Everyone Can See tritt die Atmosphäre der Verschwörung gemeinsam mit der ungebrochenen Sehnsucht nach klaren Fakten und Wahrheiten hervor, die dann offenbar von der kommerziellen Medienkultur nicht mehr erwartet werden. Wahrheitsskepsis und Wahrheitssehnsucht geben sich also oder ergänzen sich also. Als durchgängiges Motiv des Misstrauens tritt viertens das Misstrauen gegenüber ambivalenten Identitäten hervor. Das umso mehr, wenn man weiterschaut, dass sich in der Suche nach eindeutigen Identitätszeichen niederschlägt, nach Markern von Religion, Hautfarbe und Rassen. Is he actually black? Ja? Von Zugehörigkeit, Birth Certificate. Ist vor allem dieses Moment, das durch die verschiedenen Narrative und Hautfarben der verschiedenen Self-Performer hindurch eine deutliche identitäre, man könnte auch sagen rechtspopulistische, man könnte auch sagen faschistische Latenz hat. Die ethnische und religiöse Zugehörigkeit gilt als das entscheidende Ticket und Token für eine legitime gesellschaftliche Identität. Es ist diese Form der Legitimität, auf die sich die Self-Performances dieser Performer sowohl projektieren, als sie auch inhaltlich kontinuierlich adressieren. Die regressive Gemeinschaft der ethnisch Gleichen bleibt das große andere, die projektierte Sehnsucht, in deren Licht sich die dämonische Kultur der Self-Performer zu konstituieren versucht. Diese regressive Sehnsucht ist zugleich ein Wunsch nach unmittelbarer, quasi familialer Zugehörigkeit, in der die Anstrengung gesellschaftlichen Bestehens wieder zu ertragen sein könnte. Signifikant für das Entstehen und die Wirkung von Ideologie ist in diesem Zusammenhang der Arbeit von Natalie Bookchin, dass es offenkundig gar keiner direkten, inhaltlichen Richtlinie bedarf, um bestimmte Typen der digital vermittelten Kommunikation ideologisch zu kodieren. Die politische Rationalität des Mediums, die Struktur des medialen Dispositivs weiß das Bewusstsein selbstständig zu organisieren. Auch in der partizipativen Kultur der Internetkommunikation bleibt eine Bewusstseinsindustrie am Werk, die eben ihre eigene inhaltliche, ideologische Kodierung hat. Was bedeutet das für die Freiheit? Was bedeutet das für die Kunst? Natalie Bookchins Videoarbeiten adressieren Freiheit nicht direkt, nicht als Fanal und nicht als Werbekampagne für irgendeine Form der politischen Ordnung. Ebenso wenig beziehen sie sich direkt und plakativ auf Kunstfreiheit. Dennoch geht es in ihren Arbeiten durchaus konkret um den Zustand der liberalen Ordnung, ihrer Versprechen und ihrer Krise. In allen drei Projekten sind es Freiheitsräume, die durch stille Formen der Normierung und der strukturellen Gewalt eingeschrumpft werden, durch unsichtbare ökonomische Zwänge und Gewalterfahrung eben, also wie die Entlassung, sowie durch die stille Logik der medialen Dispositive, in die hinein sich die gesellschaftliche Struktur der Atomisierung, des Antagonismus verlängert hat. Die Kunst, die Arbeit Natalie Bookchins, weiß demgegenüber keine gesicherte Insel der Freiheit zu behaupten. Allerdings weiß ihre Arbeit durchaus, auf eine Insel der kritischen gesellschaftlichen Reflexion zu verweisen, von der aus die Verfallsformen und Bedrohungen, mit denen sich gesellschaftliche Freiheit konfrontiert sieht, jeweils thematisieren lassen und die sich dadurch je auch wieder millimeterweise zurückdrängen lassen, als bestimmte Negation der gesellschaftlichen Gefahren von Fremdbestimmung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.